Wir wenden uns nun dem Wort Gottes zu, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53, die Verse 1 bis 6. Jesaja 53, 1 bis 6. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Es ist erstaunlich, in welch einer Klarheit uns hier durch den Propheten Jesaja etliche Jahrhunderte, bevor der Herr Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu für uns Sünder geweissagt wird. Mit Recht kann man sagen, dass der Prophet Jesaja der Evangelist des Alten Bundes ist. Und Jesaja 53 das Evangelium, das wir hier schon im Alten Bund finden. Jesaja weist mit dem, was er prophezeit, auf das wunderbare, einmalige Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus hin. Modersohn gebraucht hier ein schönes Bild, um den Wert dieses Kapitels deutlich zu machen. Er sagt, es gibt im Propheten Jesaja viele Stellen, die hinweisen auf unseren Herrn Jesus Christus, und vergleicht diese Stellen mit einem goldenen Ring. Wir denken beispielsweise an ein Wort aus Jesaja Kapitel 9. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Oder Kapitel 11, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und viele andere Stellen weisen hin auf den Messias. Das ist dieser goldene Ring. Und Jesaja Kapitel 53, wo vom Leiden und Sterben und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus prophetisch die Rede ist, ist der Diamant in diesem goldenen Ring. Der Heilige Geist hat dieses Kapitel immer wieder in wunderbarer Weise gebraucht, um Menschen zu Jesus zu führen. In einem afrikanischen Land kam es durch das bloße Vorlesen dieses Kapitels zu einer geistlichen Erweckung. Viele kamen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus, an den Sünderheiland. Also man legte dieses Kapitel gar nicht aus, sondern man las es vor und der Geist Gottes wirkte so kräftig unter dem Vorlesen dieses Kapitels, dass Menschen unter der Last ihrer Sünde vor Gott zusammenbrachen und in Jesus Christus ihren Erlöser, ihren Sünderheiland erkannten. Viele andere Beispiele gibt es dafür, dass Gott dieses Kapitel in einzigartiger Weise gebraucht hat, um Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu bringen. Ich las von einem Rabbiner, der zusammen mit einem gläubigen Pastor das Alte Testament in der hebräischen Sprache durchlas. Aber von vorne herein stellte dieser Rabbiner klar, Der Pastor sollte nicht versuchen, ihn in irgendeiner Weise davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias sei. Sie wollten einfach einmal lesen. Und dann kamen sie an dieses 53. Kapitel im Propheten Jesaja. Und das war für diesen Rabbiner ganz neu. Das wurde bei der Lesung in der Synagoge ausgelassen. Das las man einfach nicht. Und dann lasen sie das zusammen und dann lasen sie es noch einmal. Und dann lasen sie es zum dritten Mal. Und dann wurde dieser Rabbiner von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt. Er erkannte seine Sünde und erkannte, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz für seine Schuld gestorben ist. So gibt es viele, viele Beispiele dafür, dass durch das Lesen und das Nachdenken über Jesaja Kapitel 53 Menschen zum Glauben an Christus gekommen sind. Wir haben ein herausragendes Beispiel dafür in der Apostelgeschichte. Da kommt dieser Kämmerer aus Äthiopien nach Jerusalem, um dort auf dem Passafest anzubeten. Und dann hat er sich dort eine Schriftrolle besorgt über den Propheten Jesaja. Und auf dem Heimweg las er darin, verstand aber nicht, was er las. Und da gesellte sich nun der Evangelist Philippus zu ihm und fragte ihn, verstehst du denn überhaupt, was du da liest? Er sagt, nein. Redet der Prophet von sich selbst oder redet er von einem anderen? Wenn er sagt, als er gemartert ward, litt er doch willig, tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Von wem redet der Prophet hier? Und dann erklärte Philippus ihm das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Wies ihn hin auf das Lamm Gottes, auf den Herrn Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden vollkommen bezahlt hat. Und dieser Mann kam zum lebendigen Glauben an Christus. Wenn wir uns heute ein wenig mit diesem Kapitel beschäftigen, insonderheit mit den ersten 6 Versen dieses Kapitels, dann mag es uns auch ganz neu innerlich berühren und bewegen, was da über den Herrn Jesus Christus prophezeit worden ist. Das Kapitel beginnt mit einer Klage. Es heißt in Vers 1, aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Damals glaubte man der Botschaft des Propheten Jesaja während der babylonischen Gefangenschaft nicht. Man glaubte nicht, dass es für das Volk Israel noch einmal eine herrliche Zukunft geben würde. Deshalb die Klage des Propheten, wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Es gab kaum Leute im Volk Israel, die festhielten an den Verheißungen Gottes. Und gleichzeitig weist Jesaja weit über seine Zeit hinaus auf das Kommen des Messias und prophezeit den Unglauben des Volkes Gottes, der sich ja dann später in tragischer Weise einstellte. Jesus kam zu seinem Volk, zum Volk Israel, und man erkannte ihn nicht. Man wollte diesen Messias nicht. Man wollte einen anderen Messias. Und man ist bis in unsere Tage hinein blind dafür, dass der Herr Jesus tatsächlich der König der Juden ist. Der König Israels. Man wartet auf den Messias und der Messias ist längst gekommen. Welch eine Blindheit. Welch eine Verstockung des Herzens. Luther ist damals daran irre geworden, als er den Juden das Evangelium verkündigte und dachte, jetzt müssten sie es doch begreifen. Sie müssten doch erkennen, dass Jesus ihr Messias ist. Und sie lehnten ihn ab. So ist es also bis in unsere Tage hinein geblieben. Und so wird es bleiben, bis auf Ausnahmen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich das Wort aus dem Propheten Sacharja erfüllen wird, sie werden den sehen, in welchen sie gestochen haben. Und dann werden sie klagen. Sie werden ihre große Schuld erkennen. Sie werden Buße tun. Und dann werden sie zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Und werden jubeln über ihren Messias, über den gekreuzigten Messias, den sie damals und die ganzen Jahrhunderte hindurch abgelehnt haben. Also wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Dieses Wort ging dann in tragischer Weise in Erfüllung, als sie riefen, kreuzige ihn, hinweg mit diesem. Diesen König wollten sie nicht, diesen Messias wollten sie nicht. Aber gleichzeitig wird hier am Ende des 52. Kapitels bezeugt, dass die Heiden den Herrn Jesus Christus im Glauben annehmen würden. Da lesen wir von Vers 13 an, siehe, meinem Knecht wird es gelingen. Dieser Knecht ist der Messias. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Paulus kommt auf dieses Wort zu sprechen im Römerbrief. Und das war auch seine Erfahrung, die er machte während seiner Missionsreisen. Wir lesen das beispielsweise in der Apostelgeschichte Kapitel 13. Immer ging er zunächst zu den Juden, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Bewies ihnen aus dem Alten Testament, dieser Jesus von Nazareth ist der euch Juden prophezeite Messias. Aber sie lehnten ihn ab und dann ging er zu den Heiden. Wir lesen das in den Versen 46 folgende, Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch, den Juden, musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden, also zu den Nationen, zu den Nichtjuden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wir sehen also, das Evangelium ging von den Juden zu den Heiden, zu den Nichtjuden, zu den Menschen aus den Nationen und sie nahmen das Wort Gottes auf, das Evangelium auf und freuten sich darüber, dass auch sie mit eingeschlossen waren in den Heilsratschluss Gottes. Und nun neigt sich die Zeit der Nationen dem Ende entgegen. Wir beobachten, dass sich gerade hier im sogenannten christlichen Abendland die Türen für das Evangelium mehr und mehr schließen. Und wir als Gemeinde Jesu stehen davor und beten darum, dass Menschen noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber müssen uns gleichzeitig unter dieses schreckliche Gericht Gottes über unser Volk und über Europa ganz speziell beugen. Wir können Türen für das Evangelium nicht mit Gewalt öffnen. Wir wissen, dass das versucht wird von Seiten der Gemeinde, durch manche Methoden und Aktivitäten, die wir vom Wort Gottes her nicht gutheißen können. Man versucht alles Mögliche, um Menschenherzen noch zu gewinnen für Jesus. Aber wir müssen das einfach so akzeptieren. Das gehört auch mit zum Heilsratschluss Gottes, dass die Zeit der Heiden zu Ende geht. Dass die Türen mehr und mehr verschlossen sind und das bedeutet, dass über unser Volk, über das Volk der Reformation und besonders über Europa ein schreckliches Gericht kommen wird. Zunächst einmal ein antichristlicher Geist, der sich jetzt immer schon mehr bemerkbar macht und ausbreitet und dann schließlich das Gericht über den Antichristen. Das sind einfach Fakten. Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Wir sprachen gestern noch über die Zeit nach dem Kriege. Da war man noch offen für das Wort Gottes. Da waren die Kirchen noch voll. Die Versammlungshäuser waren voll. Man verkündigte das Evangelium und viele Menschen kamen noch zum Glauben. Und dann mit zunehmendem Wohlstand wurden die Herzen härter. Sodass man auch damals schon, nicht lange nach dem Krieg, sagen musste, wer glaubt dem, was uns verkündet wurde und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Was wollen wir heute sagen? In unserer Zeit. Jeder, der missionarisch tätig ist und unterwegs ist, auf welche Art und Weise auch immer, macht diese Erfahrung, dass die Herzen hart geworden sind und kaum noch offen für den Anspruch des Wortes Gottes, für das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Was war nun der Grund für die Ablehnung des Messias durch das jüdische Volk? Es heißt, wem ist der Arm des Herrn offenbart? Der Arm des Herrn ist ein Bild für die Macht Gottes, für seine Herrlichkeit, für seine Größe. Und dieser Arm Gottes ist in der Geschichte des Volkes Israels immer wieder geoffenbart worden. Wir denken nur an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Da offenbarte sich der starke Arm Gottes. Der Arm Gottes steht also für seine Kraft, für seine Macht und Herrlichkeit. Und nun offenbarte sich dieser Arm Gottes in einer ganz anderen Gestalt. Er verbarg sich hinter einer Gestalt der Niedrigkeit und der Ohnmacht. Und das war es, womit die Juden nichts anzufangen wussten. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Aus dürrem Erdreich ein Bild für die Situation, für die geistliche Situation, auch politische Situation Israels zur Zeit Jesu. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir hielten ihn für einen Verbrecher, für einen Gotteslästerer. Sie konnten mit dieser Leidensgestalt nichts anfangen. Das war doch nicht der starke Arm Gottes, der dann triumphierte über die Feinde Israels, über die Römer und über die anderen Nationen. Das war doch lauter Schwachheit, das war doch lauter Elend, das war doch lauter Ohnmacht. Davor hatte man einen Abscheu, das konnte doch nicht der Messias sein. Dieser Mann, der dort am Kreuz hing, das war das große Problem. Man erwartete einen Messias, wie er uns in Psalm 110 prophezeit ist. Damit konnten die Juden etwas anfangen. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Heer aufbietest, wird er dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Das war der Messias, den sie erwarteten. Wenn man sich das Passionsgeschehen durchliest, wir haben ja heute schon einiges davon gehört, vielleicht hat es auch jemand in der Stille schon getan, heute Morgen oder in diesen Tagen, dann fällt uns ganz besonders auf, wie verachtet Jesus war, als er diesen Weg des Leidens ging bis ans Kreuz. So sagt der Prophet Jesaja hier, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit, der Allerverachtetste. Man verbarg sein Angesicht vor ihm, ein Ausdruck der Verachtung, der Abscheu. Ich lese uns einmal einige Verse aus dem Matthäusevangelium, die uns das noch einmal deutlich machen sollen, wie man den Herrn Jesus überhäuft hat mit Spott und Hohn und Verachtung. Matthäus Kapitel 27 von Vers 27 an. Da haben wir es zu tun mit den Soldaten zunächst einmal. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium, in das Richthaus, und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Welch ein Spott, welch ein Hohn, welch eine Verachtung schlägt hier dem Sohn Gottes entgegen, dem Liebling Gottes, dem Messias, dem König Israels. Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und ab Vers 39: Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Der Kreuzestod war eine besonders grausame und schmachvolle Hinrichtungsart. Ein Gekreuzigter war ein schrecklicher Anblick, nach und nach ging ihm das Leben aus. Und das Alte Testament sagt, Paulus greift das auf im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13: Verflucht sei jedermann, der am Holz hängt, von Gott geschlagen und gemartert. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir hielten ihn für einen Gotteslästerer, der zu Recht dort am Kreuz hing, der diese Schmach zu Recht zu erdulden und zu erleiden hatte. Wie konnte das der Messias sein, ein gekreuzigter Messias? Das war unmöglich. Und kein Wunder, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg und ihn für nichts achtete. Wo war da etwas zu sehen von Herrlichkeit, von Hoheit, von Pracht, von Schönheit? Nichts von all dem. Das genaue Gegenteil war der Fall. Welch ein Wunder ist das, wenn ein Mensch in dem Gekreuzigten die Herrlichkeit Gottes sieht. Welch ein Wunder ist das? Ist uns das eigentlich noch so recht bewusst, was das ein Wunder ist, wenn wir sagen können, dass dieser Gekreuzigte unser Heiland ist, der Sohn Gottes, der Erlöser, der König Israels, der König dieser ganzen Welt? Diese Sicht haben wir von Natur aus nicht. Wir lehnen ihn genauso ab und verachten ihn genauso von Natur aus, wie die Juden es damals getan haben und wie die Römer es taten. Unser Herz ist da nicht anders. Wir wollen diesen Messias nicht von Natur aus und haben keinen Blick für seine Herrlichkeit, für die Schönheit seines Wesens, seiner Gnade und für diese verborgene Macht, für diese verborgene Kraft Gottes, für diesen Arm des Herrn, der geoffenbart ist. Welch ein Wunder, wenn einem Menschen die Augen dafür geöffnet sind. Das ist das Wunder der Wiedergeburt. Durch den Heiligen Geist gewirkt, dass ein Mensch dann sagen kann: Ja, dieser Jesus, den ich von Natur aus gar nicht haben will, das ist mein Herr und mein Gott. Er hat mich erlöst mit seinem kostbaren Blut. Er hat mir alle meine Schuld vergeben, alle meine Sünden für mich mit ans Kreuz genommen. Er hat mir das ewige Leben geschenkt. Er ist mein Herr und mein Gott. Das ist ein Wunder, das Wunder der Wiedergeburt. Haben das alle schon unter uns so erlebt und erfahren? Können wir das alle sagen? So wie er am verhöhnsten, so ist er mir am schönsten. Können wir das alle so bezeugen? So wird es dem Volk Israel, wie wir schon sagten, am Ende der Zeit ergehen. Da wird er ihnen der Schönste sein, den sie damals verspottet haben und die Jahrhunderte hindurch abgelehnt haben. Da wird er ihnen der Schönste sein. Der Heilige Geist also ist es, der uns die Augen öffnen muss, wenn wir hier etwas von der Schönheit des Messias sehen wollen. Seine Gnade für Sünder und seinen Gehorsam dem Vater gegenüber. Es geht hier um das Wunder der Stellvertretung. Der Herr Jesus starb, als im Tempel die vielen Passahlämmer geopfert wurden, geschlachtet, geopfert wurden. Und diese Passahlämmer starben stellvertretend für die Sünder. Und so lesen wir hier in Jesaja 53, in den Versen 4 und 5, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und Vers 5, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Stellvertretung ist der Kern des Heilsratschlusses Gottes. Wer das begriffen hat, hat das Entscheidende begriffen vom Evangelium her. Darum kann es dann hier auch später heißen, dass Gott ihn geschlagen hat. Dass es Gott gefiel, ihn zu zerschlagen. Warum? Doch nicht, weil Jesus ein Sünder war, sondern weil er unsere Sünde getragen hat. Und das war Gottes Plan, dass sein Sohn unsere Schuld, unsere Sünde stellvertretend sühnen sollte durch sein Blut. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Und es ist uns dieses Prinzip aus dem natürlichen Leben nicht unbekannt. Wenn wir beispielsweise auf einer Baustelle ein Schild finden mit der Aufschrift Eltern haften für ihre Kinder, dann ist das Stellvertretung. Hören wir einmal, was der bekannte Evangelist Fritz Binde dazu gesagt hat. Du findest es vernünftig, dass ein Vater als stellvertretendes Familienoberhaupt sich für seine Familie haftbar macht und sich täglich für sie opfert. Würden die Väter dieses Opfer fliehen, so gäbe es bald keine Familie mehr. Ebenso findest du es vernünftig, dass die Mutter in steter Hingabe ihr Leben opfert für die Kinder. Würden die Mütter dieses stellvertretende Opfer verweigern, bald würden keine Kinder mehr aufgezogen, ja kaum noch geboren werden, wie es ja schon teilweise der Fall ist. Auch findest du es, wie nun einmal die Dinge liegen, für unerlässlich, dass im Notfall die Söhne eines Volkes als stellvertretende Opfer ihr Blut auf dem Schlachtfeld fließen lassen für den Bestand ihres Volkes. Würden die Söhne eines Volkes dieses Opfer ablehnen, ihre Nation würde in Schande und Knechtschaft untergehen. Also überall begegnet uns das Prinzip der Stellvertretung, um Leben zu erhalten, um Leben zu fördern, dieses stellvertretende Opfer. Und so hat der Herr Jesus am Kreuz stellvertretend für uns das Opfer gebracht für unsere Sünden. Wir hätten dort hängen müssen, aber er starb an unserer Statt. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen, trug unsere Missetat. Und nun wollen wir zum Schluss noch das eine betonen. Wir neigen ja dazu, Karfreitag, Ostern, diese großen Feiertage, die wir haben, Weihnachten, wir neigen ja dazu, sie immer wieder allgemein auf die Menschheit zu beziehen. So wie es ja hier auch zunächst heißt, es geht um unsere Sünden. Der Herr Jesus starb für uns. Er starb für die Sünde der ganzen Welt. Aber ich denke, was wichtig ist und was die Schrift auch immer wieder deutlich macht, ist, dass wir es ganz persönlich auf uns beziehen. Dass wir nicht nur sagen, ja, wir sind ja alle Sünder. Nein, ich bin ein Sünder. Ich stehe vor Gott als ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Nicht nur wir sind Sünder. Und dass wir von daher eben auch das Evangelium ganz persönlich auf uns anwenden. Und nicht nur sagen, der Herr Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden, sondern er starb für meine Sünden. Und erst dann wird dir das Heil ganz persönlich zugerechnet. Erst dann, wenn du das sagen kannst, ich bin schuldig, ich habe gesündigt gegen Gott, ich habe sein Gesetz übertreten. Es ist meine Schuld, dass der Herr Jesus Christus dort am Kreuz gehangen hat. Erst dann kann ich auch sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er meine Schuld auf sich genommen hat. In einem schönen Passionslied stellt der Liederdichter die Frage, wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so übel zugericht? Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder, von Übeltaten weißt du nicht. Und jetzt kommt die Antwort auf die Frage, wer hat dich denn so geschlagen? Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und deiner schweren Martern her. Also meine Sünden sind es gewesen, die sich wie Körnlein finden, die also unzählig sind. Meine Sünden haben ihn ans Kreuz geschlagen. Jesus starb für dich. Ergreif das jetzt heute ganz persönlich, auch bevor du hier am Abendmahl teilnimmst. Ergreif es ganz persönlich für dich. Der Herr Jesus ging diesen Weg ans Kreuz, starb dort als ein Missetäter für dich ganz persönlich. Und so heißt es hier in Vers 6, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und dann setze deinen Namen ein. Ich ging in die Irre wie ein Schaf und ich ging meinen eigenen Weg, aber der Herr warf alle meine Sünde auf ihn. Der Herr mag Gnade geben, dass ein jeder Einzelne unter uns das so auch im Glauben ergreifen kann. Amen.